Das ist so eine Art schnelle Datenleitung vom Körper an das Gehirn. Das ist schon eine privilegierte Kommunikation auch, die uns hilft, möglichst gut unser Verhalten im Einklang mit dem Zustand des Körpers zu bringen. Und das Ziel ist eigentlich immer, wir sprechen da von Homöostase, ja, dass man in irgendeinem Bereich ist, wo eigentlich alle körperlichen Funktionen soweit gut abgedeckt sind. Und immer wenn es irgendwie Störungen gibt, also zum Beispiel einen stressigen Reiz, den wir verarbeiten, oder Hunger, dass wir über einen längeren Zeitraum nichts gegessen haben, dann müssen wir etwas unternehmen, damit diese Körperfunktionen wieder sichergestellt werden.
Und dann kommt der Vagusnerv ins Spiel. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fitmacher, der Podcast der Heimatkrankenkasse. Ich bin Timo Teichler. Ja, und wir reden über den Vagusnerv. Jeder von uns hat ihn. Er reguliert unsere Organe direkt, indirekt. Das wollen wir klären. Wo sitzt der Vagusnerv? Was kann er? Welche Beschwerden macht er? Und kann ich ihn eigentlich trainieren? Das klären wir zusammen mit dem Neurowissenschaftler Dr. Nils Krömer. Schön, dass Sie digital dabei sind. Hallo.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, bevor wir aber ins Detail gehen, lassen Sie ihn uns erstmal im Körper lokalisieren. Wo befindet sich denn der Vagusnerv eigentlich?
Also der Vagusnerv ist insofern ein besonderer Hirnnerv, dadurch, dass er relativ weitläufig durch den Körper sich ausbreitet. Dadurch kam es auch dazu, dass er so bezeichnet wurde. Das ist also praktisch der umherwandernde Nerv, der viele von unseren Organen mit dem Gehirn auch verknüpft.
Aber wo sitzt der denn genau? Also wo finde ich den an mir? Also kann ich den irgendwie ertasten oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also man kann ihn jetzt nicht fühlen, indem man zum Beispiel an den Hals gehen würde, wo er verläuft, oder auch am Ohr, wo Teile des Vagusnervs verlaufen.
Rechts oder links? Wo sitzt er denn jetzt?
Es gibt links und rechts einen Vagusnerv.
Ach so, es gibt's. Ah, okay, auf beiden Seiten. Ja, okay, verstehe.
Tatsächlich haben wir auch Schwierigkeiten, jetzt direkt den Vagusnerv mit den Methoden, die wir zur Verfügung haben, zu untersuchen. Ja, das heißt, wenn wir jetzt Ableitungen machen wollen, um zu sehen, welche Signale eigentlich über den Vagusnerv weitergeleitet werden, dann müssten wir eigentlich auch praktisch die Person aufschneiden.
Das lassen wir lieber.
Es gibt eigentlich keine guten Methoden, um das sichtbar zu machen. Und deswegen ranken sich eigentlich auch relativ viele Mythen um den Vagusnerv, weil wir auf indirekte Hinweise angewiesen sind, um die Funktion zu verstehen und auch zu verstehen, wie wir zum Beispiel einen positiven Einfluss ausüben können auf gewisse Prozesse, die über den Vagusnerv gesteuert werden.
Ja, und Sie haben es angesprochen, weil es so viele Mythen um den Vagusnerv gibt, haben wir ihn auch zum Thema gemacht hier im Podcast-Format. Ist ja ein Infoangebot der Heimatkrankenkasse, die ja noch viel mehr bietet, auch an Zusatzleistungen. Wenn ihr schon bei der Heimat versichert seid, dann werdet ihr das wissen. Und empfehlt die Heimatkrankenkasse doch auch gerne weiter. Für jede neue Mitgliedschaft, die euch zugeordnet werden kann, gibt es automatisch 25 Euro ohne Antrag, ohne Papierkram. Wie das genau funktioniert, wie das abläuft, das erklären wir euch auf der Homepage. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung zu dieser Folge. Zurück aber zur Funktion des Vagusnervs. Also was macht er, was regelt er, wie sieht das aus? Was können Sie uns dazu sagen?
Eine der wesentlichen Funktionen des Vagusnervs ist es zum Beispiel, Signale von diesen Organen in unserem Körper an das Gehirn auch weiterzuleiten. Zum Beispiel uns Informationen darüber zu geben, ob gerade Nahrung verfügbar ist, die auch verdaut werden soll, oder uns auch über gewisse Belastungssituationen zu informieren, ob zum Beispiel die Herzrate angepasst werden muss und der Körper aktiviert werden muss. Das sind alles Funktionen, die durch den Vagusnerv unterstützt werden.
Aber ich bemerke ihn jetzt auch aktiv, also während ich jetzt hier spreche, nehme ich den bewusst wahr oder läuft das so im Hintergrund mit?
Also die meisten Prozesse, die darüber gesteuert werden, sind tatsächlich eher unterbewusst oder unbewusst. Und das hat eigentlich auch einen guten Grund, weil viele von den Funktionen, die durch den Vagusnerv beeinflusst werden, die sind ganz grundsätzliche körperliche Funktionen. Wir denken zwar, dass wir mit einer bewussten Steuerung, mit einer bewussten Verarbeitung eigentlich unser Leben am besten organisieren können, aber wir wissen, dass es am besten funktioniert, wenn wir uns eigentlich keine Gedanken um gewisse Punkte machen müssen. Ja, also wir müssen uns keine Gedanken um unsere Atmung machen. Wir müssen uns keine Gedanken darüber machen, wie wir unsere Herzrate jetzt hoch oder runter regulieren, wenn wir zum Beispiel irgendwo wegrennen müssen, wenn wir Angst haben. eigentlich gibt es nur so gewisse Funktionen, wo der Vagusnerv dann auch zum Tragen kommt, wo es uns dann wieder bewusst wird, wo wir auch aktiv werden müssen. Zum Beispiel, wenn wir sehr hungrig sind, dann gibt es einen Teil von den Signalen, die auch an das Gehirn weitergeleitet werden. Aber da müssen wir auch aktiv werden, da müssen wir uns was zu essen suchen. Dann bekommen wir so ein Hungergefühl, was teilweise auch über den Vagusnerv mit vermittelt ist.
Aber Sie haben es jetzt schon teilweise so halb angesprochen. Also der Vagusnerv sorgt jetzt für ein Hungergefühl, ist ja jetzt irgendwie auch nicht richtig. Transportiert die Information des Hungergefühls oder wie nimmt er Einfluss auf meinen Körper, auf meinen Organismus?
Ja, das ist auch ein Teil der Funktion, die wir versuchen noch zu verstehen. Also wir wissen zum Beispiel, dass uns der Vagusnerv dabei helfen kann, zu lernen, welche Lebensmittel besonders viel Kalorien enthalten. Und wir wissen auch, dass er uns dabei hilft, die Signale von den Organen zu integrieren und dann in unser Entscheidungsverhalten auch mit einzubeziehen. Und ein Teil davon ist halt auch, dass zum Beispiel, wenn es Kontraktionen vom Magen gibt, weil er leer ist, dass das über Projektionen von den Organen zum Gehirn weitergeleitet wird. Und das ist praktisch Teil unserer Wahrnehmung des körperlichen Zustandes, dass der Magen leer ist. Ja, wir können es zwar teilweise sogar hören, wenn das ein richtig lautes Magenknurren ist, aber in der Regel merken wir das schon vorher, dass wir so ein bisschen unruhig werden und wir dann vielleicht auf die Uhr schauen und feststellen, ah ja, eigentlich würde ich ja jetzt in 15 Minuten typischerweise Mittag essen und wir dann schon unser Verhalten entsprechend vorbereiten. Und das funktioniert praktisch so, dass wir diese körperlichen Signale wahrnehmen und dann unser Verhalten entsprechend bahnen und schon stärker auf Essensreize auch reagieren. Selbst wenn wir da jetzt nicht unbedingt direkt essen, aber wenn wir jetzt was sehen, was wir normalerweise gern essen würden, dann merken wir, oh, okay, ich habe eigentlich jetzt Hunger, ich würde gern was essen. Ich sollte mal darüber nachdenken, wo ich jetzt was zu essen finde, wenn ich mich noch nicht darauf vorbereitet habe.
Und dafür ist jetzt der Vagusnerv verantwortlich?
Also das ist ein Teil von dem, wie wir diese körpereigenen Signale integrieren. Es gibt natürlich noch eine ganze andere Palette von körpereigenen Signalen auch. Also zum Beispiel schütten wir Hormone aus, die auch teilweise im Verdauungstrakt dann gebildet werden und die können auch die Funktion unseres Körpers beeinflussen. Tatsächlich sind aber die Signalübertragungen, die wir zum Beispiel aus dem Verdauungstrakt an das Gehirn haben, sehr, sehr schnell. Ja, also zum Beispiel, wenn wir feststellen, dass jetzt Nährstoffe im Darm sind oder im Magen sind, dann kann das sehr schnell über den Vagusnerv weitergeleitet werden. Und wir sind da jetzt gar nicht unbedingt über die Zirkulation des Blutes darauf angewiesen, dass diese Signale erst etwas später noch in das Gehirn kommen. Und das ist halt so ein typisches Prinzip auch des Körpers, dass es in gewisser Weise mehrere Signalwege gibt für die ganz wichtigen Funktionen, dass wenn jetzt zum Beispiel der Vagusnerv irgendwie geschädigt werden würde, dass wir trotzdem noch sicherstellen, dass wir überleben. Das heißt, in dem Sinne ist er nicht überlebensnotwendig. Es gibt zum Beispiel auch Patienten, bei denen der Vagusnerv als Teil einer Behandlung von Verdauungsbeschwerden dann auch getrennt wurde. Und das heißt jetzt nicht, dass man dann verhungert, aber ein Teil dieser Verhaltenssteuerung, die über den Vagusnerv passiert, die bleibt dann halt aus und normalerweise hilft uns das, bessere Entscheidungen zu treffen, indem wir halt den Zustand des Körpers auch mit einbeziehen können.
Also ist es ja schon, transportiert dieser Nerv eher die Informationen von oben nach unten, sage ich jetzt mal. Könnte man das jetzt, ich versuche es mal bildlich darzustellen, als die Autobahn in unserem Körper bezeichnen, weil einfach da schnell alle Informationen, die so zwischen Kopf und Bauch sitzen, transportiert werden können?
Genau, also wir nutzen eigentlich auch gerne das Bild, es geht in beide Richtungen, also sowohl vom Gehirn an die Organe, als auch von den Organen an das Gehirn. Und das ist so eine Art schnelle Datenleitung vom Körper an das Gehirn, ja, also wie eine freie Autobahn, würde ich es jetzt mal versuchen auszudrücken. Das ist schon eine privilegierte Kommunikation auch, die uns hilft, möglichst gut unser Verhalten im Einklang mit dem Zustand des Körpers zu bringen. Und das Ziel ist eigentlich immer, wir sprechen da von Homöostase, ja, dass man in irgendeinem Bereich ist, wo eigentlich alle körperlichen Funktionen soweit gut abgedeckt sind. Und immer wenn es irgendwie Störungen gibt, also zum Beispiel einen stressigen Reiz, den wir verarbeiten, oder Hunger, dass wir über einen längeren Zeitraum nichts gegessen haben, dann müssen wir etwas unternehmen, damit diese Körperfunktionen wieder sichergestellt werden.
Hm. Jetzt haben wir viel über Hungergefühl gesprochen. Haben Sie noch ein, zwei Beispiele aus der Praxis, wo man sagt, okay, da hat er auch seine Finger mit dem Spiel, der Nerv?
Genau, also so ein klassisches Beispiel ist natürlich noch die Regulation einfach unseres Erregungszustandes über die Herzrate. Also der Vagusnerv wird in Zusammenhang gebracht auch mit Spannungszuständen, ja, wird auch häufig im Zusammenhang mit alternativen Verfahren, zum Beispiel zur Behandlung von psychischen Symptomen oder Stresszuständen, deswegen in Verbindung gebracht. Das ist halt einfach Teil dieser Balance zwischen Aktivierung des Körpers und Entspannungszustand. Tatsächlich ist es ein bisschen komplizierter, als man das häufig hört. Also der Vagusnerv ist jetzt zum Beispiel nicht dieser Entspannungsnerv oder sowas. Ja, also das ist ein Teil dieses Steuerungsprozesses des Körpers, der auf vielen verschiedenen Ebenen eigentlich ein gutes Funktionsniveau sicherstellen muss. Ne? Und wenn wir zum Beispiel jetzt einen Tiger sehen würden, ja, dann hilft uns diese Funktion genauso auf diesen akuten Reiz zu reagieren, wie dann danach auch wieder uns zu beruhigen. Ja, das ist immer ein Wechselspiel zwischen verschiedenen Systemen in unserem Körper, die uns sowohl auf eine akute Aktivierungssituation vorbereiten sollen, als auch davon, wie wir uns erholen und wie wir davon wieder lernen, dass wir zum Beispiel so eine Stresssituation erfolgreich überstanden haben.
Das ist jetzt eine ganz natürliche Funktion des Ganzen, aber ich kann es vielleicht ja auch noch künstlich erzeugen, also dass ich diese Nervstruktur nutze, um ihn aktiv anzuregen und irgendwas zu tun. Sie haben jetzt, glaube ich, vorhin auch schon Depressionen angesprochen.
Genau, Depression ist ein Thema, was uns natürlich beschäftigt. Es gibt einige alternative Verfahren, die auch über eine Beeinflussung des Vagusnervs wirken sollen. Zum Beispiel gibt es atembasierte Meditationstechniken, die da eingesetzt werden. Man muss allerdings sagen, dass, ich hatte das anfangs schon gesagt, wir müssen so ein bisschen indirekte Rückschlüsse über die Funktion des Vagusnervs ziehen. Das gilt besonders für diese Verfahren. Also wir wissen jetzt nicht, wie viel direkt darüber über den Vagusnerv vermittelt ist. Wir sehen typischerweise Veränderungen in der Herzrate und der Herzratenvariabilität. Wir wissen, dass das über den Vagusnerv auch gesteuert ist. Können unsere Atmung zum Beispiel bewusst einsetzen, um auch die Signalübertragung über den Vagusnerv zu beeinflussen. Da gibt es auch Studien dazu, dass das im Prinzip funktioniert. Aber was wir jetzt zum Beispiel noch nicht wissen, ist, wie diese Verfahren sich im Vergleich zu einer gezielten elektrischen Stimulation zum Beispiel des Vagusnervs verhalten würden.
Aber das ginge? Also ich könnte den ansteuern direkt mit Impulsen?
Genau, das ist zum Beispiel auch das, woran wir arbeiten als eine Behandlung von Depressionen oder auch von anderen Störungen, wo dieses Ungleichgewicht zwischen körpereigenen Signalen und unserer Verhaltenssteuerung steht. Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Störungen, wo das eigentlich diskutiert wird. Und für die therapieresistente Depression sind zum Beispiel auch invasive Vagusnerv-Stimulatoren schon länger zugelassen. Das heißt, die werden normalerweise dann am Hals platziert und können dann auch über einen längeren Zeitraum Stimulationsreize an das Gehirn weiterleiten über den Vagusnerv. Und da hat man halt auch festgestellt, dass es zu einer Symptomverbesserung führt. Aber idealerweise würde man halt nicht auf so invasive Stimulationsgeräte angewiesen sein. Und deswegen forschen wir auch aktuell an nicht-invasiven Stimulationsgeräten, wo man den Vagusnerv gezielt aktivieren kann und dann versucht, darüber eine Verbesserung herzustellen, zum Beispiel in der Kommunikation zwischen dem Verdauungstrakt und dem Gehirn.
Jetzt muss ich mir das dann so mit Ansteuern so vorstellen, wie bei diesen Fitnessstudios, die auf mit Strom irgendwie die Muskeln aktivieren wollen. Ist das ähnlich, oder?
Ja, also ich meine, das Prinzip ist ähnlich insofern, dass es eine Elektrode gibt und dann gibt es einen Punkt, wo die Elektrode positioniert wird und dann wird dieser Punkt an der Haut erstmal stimuliert. Ja? Wir machen uns da praktisch zunutze, dass der Vagusnerv da relativ nah an der Oberfläche auch verläuft, sodass wir wissen, wenn wir eine gewisse Stimulationsstärke einstellen, dann werden die darunterliegenden Nervenfasern auch mit angeregt. Und wir wissen auch, dass wir ein gewisses Stimulationslevel benötigen, damit wir über diese Anregung der Nerven auch Signale im Gehirn beeinflussen können. Und das ist halt aktuell eine Methode, wo wir noch untersuchen, wie man sie am besten einsetzen kann zur Behandlung. Es gibt natürlich da auch Ideen, dass man das vielleicht einsetzen könnte, um so negative Auswirkungen von Stress abzufedern, indem man das über eine Modulation des Vagusnervs beeinflusst. Aber das ist eine relativ neue Technik, dass man das auch nicht invasiv machen kann, weswegen es noch relativ viele Fragen gibt. Aber es erlaubt es uns jetzt eigentlich auch besser zu verstehen, was der Vagusnerv sonst macht. Also jenseits von dieser akuten Stimulation können wir darüber natürlich auch jetzt Fragen zur eigentlichen Funktion des Vagusnervs beantworten, indem wir ihn gezielt anregen und dann die Effekte untersuchen können.
Also was findet man dann daraus?
Also wir arbeiten momentan daran, zum Beispiel zu sehen, wie die Modulation des Vagusnervs die Motivation beeinflussen kann. Da haben wir schon erste Studienergebnisse dazu veröffentlicht, dass man darüber auch das Verhalten anschieben kann, in gewisser Weise, wie es Hunger auch machen würde. Wir versuchen praktisch also diese körpereigenen Funktionen auch über eine Aktivierung des Vagusnervs nutzbar zu machen, um so eine motivierende Funktion von Hunger nachzubilden. Oder wir haben auch gezeigt, dass es zu einer Verbesserung der Stimmung führen kann, besonders nachdem wir uns angestrengt haben in dieser Phase danach, wenn wir uns dann wieder erholen. Und das sind Effekte, die wir natürlich auch für die Behandlung von Depressionen weiter ausbauen wollen. Das heißt, das Ziel ist es jetzt eigentlich, über diese akute Stimulation zu entdecken, wie können wir die Motivation am besten hochfahren, wie können wir die Stimmung verbessern und wie können wir das so in die Therapie integrieren, dass wir möglichst schnell auch Behandlungserfolge erzielen können, zum Beispiel bei Störungen der Stimmung und der Motivation.
Ja. Was stresst denn diesen Nerv überhaupt? Also wie wird er denn überhaupt gestresst oder warum wird der gestresst oder wie auch immer man das jetzt bezeichnen will?
Also eine Idee ist, dass es an sich erstmal kein großes Problem ist, wenn wir Stressoren ausgesetzt sind, ja, dass unser Körper darauf vorbereitet ist, auf einen einzelnen Stressor auch effektiv zu reagieren, durch eine Aktivierung des Körpers und dann wieder eine Erholungsphase. Aber dass das eigentlich kritische ist, wenn wir zu viele Stressoren in einem gewissen Zeitraum haben, die unsere Ressourcen praktisch auch übersteigen, darauf zu reagieren. Das ist so eine Idee, dass es halt immer mit jedem Stressor auch eine Anforderung an den Körper gibt, darauf zu reagieren. Und wir können das nur bis zu einem gewissen Punkt ausgleichen, wenn das überschritten wird, wenn wir chronischen Stress ausgesetzt sind und darauf keine richtig gute Strategie haben zu reagieren, dann leidet auch unser Körper darunter. Und eine Idee ist natürlich, dass chronischer Stress auch das Risiko erhöht, eine Depression dann zu erkranken. Und dass das praktisch Ausdruck dieser Diskrepanz ist zwischen dem, was wir wahrnehmen an Anforderungen und dem, was wir an Kompensation praktisch in dem Moment leisten können. Und dann kommt es zum Beispiel zu so einem Rückzug, dass wir erstmal sagen, okay, ich bin jetzt nicht motiviert, ich nehme eigentlich gar nicht so richtig Belohnungen aktuell wahr und die Stimmung geht runter, dass man sich erstmal in dem Moment zurückzieht, um diese Erholungsphase, die eigentlich vorgesehen ist, auch praktisch zu nutzen. Und das ist in dem Sinne dann nicht mehr unbedingt eine Strategie, die erfolgreich funktioniert, sonst würde es ja sich spontan dann auch wieder bessern. Aber eine Idee ist natürlich, dass das einfach unser evolutionäres Programm ist, ja, wie es vorher funktioniert hat und dann hat sich die Situation idealerweise gebessert, aber heute ist es halt so, dass wir dann in der Regel den gleichen Stressoren wieder ausgesetzt sind und weniger Kontrolle darüber haben, dass es sich einfach über einen Zeitraum von wenigen Wochen dann wieder so viel verbessert. Jetzt ist natürlich die Frage, ob wir in gewisser Weise uns auch die Funktion des Vagusnervs zunutze machen können, um so eine Erholungsreaktion deutlich zu beschleunigen, um Menschen zu helfen, die vielleicht diese Ressourcen nicht haben, um mit chronischen Stresssituationen angemessen umzugehen.
Bluthochdruck senken könnte man damit vielleicht?
Also da gibt es zumindest noch keine Hinweise darauf. Also
okay.
Was man aktuell versucht und was natürlich auch sehr, sehr interessant ist, ist, wir wissen auch, dass über eine Aktivierung des Vagusnervs normalerweise entzündungshemmende Reaktionen vom Körper reguliert werden. Und das versucht man natürlich auch aktuell zur Behandlung nutzbar zu machen, auch mit dieser nicht-invasiven Stimulation, dass man praktisch eine Abwehrreaktion des Körpers gezielter aktivieren kann. Aber alles, was jetzt so die Funktionen wie die Herzrate und die Herzratenvariabilität angeht, wo man vor 10, 20 Jahren noch gedacht hat, das wäre eigentlich vielleicht der Hauptnutzen auch von dieser gezielten Stimulation, das ist momentan noch auch ein offenes Feld, wie man das eigentlich am besten einsetzen könnte, vielleicht jetzt für die Behandlung auch von physiologischen Symptomen. Ja. Also das wird aktuell noch sehr aktiv beforscht, aber da gibt es jetzt noch keine klinischen Anwendungen in dieser Hinsicht.
Und kann denn dieser Nerv kaputt gehen, beschädigt werden? Also dann sozusagen, ja, also ich würde jetzt sagen, wenn er kaputt ist, dann sind einige andere Organe mit im Körper ja auch nicht richtig versorgt, in Anführungsstrichen, oder? Also wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also es gibt relativ wenige Berichte davon, dass jetzt der Nerv irgendwie gezielt geschädigt wird. Es gibt natürlich einige Beispiele, wo das als eine gewisse Hypothese auch im Raum steht, dass der Vagusnerv geschädigt wurde, zum Beispiel bei einer Operation. Ohne dass es jetzt den Ärzten irgendwie bewusst ist, weil es relativ diffuse Symptome danach gibt, die auf eine Funktionsstörung in diesem System hindeuten. Ich werde da regelmäßig auch von Patienten kontaktiert, die mir das schildern mit sehr schwierigen Krankheitsverläufen auch, wo dann teilweise die Ärzte in den Raum stellen, dass es vielleicht da eine Störung auch am Vagusnerv geben könnte. Aber ich hatte eingangs schon gesagt, es ist so ein Nachteil, dass wir das gar nicht so richtig fühlen können, wo der Vagusnerv ist. Der ist eigentlich jetzt so von der Lage her, dass er jetzt schlecht spontan irgendwo gestört wird. Es sei denn, man greift natürlich jetzt tiefer in den Körper ein. Und dennoch gibt es gab es diese Behandlungsansätze, dass man den Vagusnerv sogar gekappt hat, weil man davon ausgegangen war, dass man vielleicht darüber auch gewisse körperliche Erkrankungen bremsen kann in ihrem Verlauf. Das hat man inzwischen eingestellt, das wird eigentlich nicht mehr eingesetzt, aber darüber gibt es halt auch die Erfahrung damit, was jetzt eigentlich passieren würde, wenn diese Signalübertragung über den Vagusnerv nicht mehr vorhanden ist.
Was meinen Sie, warum ist der Vagusnerv so populär geworden?
Ja, also ich denke, einerseits liegt es natürlich auch irgendwie an dem steigenden Interesse allgemein an den körpereigenen Funktionen, was jetzt zum Beispiel die Verdauung angeht. Da gab es ja großes Interesse am Mikrobiom jetzt in den letzten Jahren auch, weil das, ich glaube, in gewisser Weise auch so unsere Vorstellungskraft von dem übersteigt, was eigentlich irgendwie durch körpereigene Funktionen alles so beeinflusst werden kann. Ja, also die Studien, dass jetzt zum Beispiel das Mikrobiom unser Entscheidungsverhalten beeinflussen kann, das passt irgendwie nicht so gut mit unserer Vorstellung davon, dass wir unser Verhalten ja so super willentlich steuern und dass wir das alles unter Kontrolle haben und wir uns häufig nicht bewusst sind, wie viel davon eigentlich vorgebahnt ist, wie ich schon dargestellt habe, dass halt ein Gutteil davon auch einfach vorbereitet ist an Entscheidungen. Ja, also wir denken, wir können uns dann entscheiden, dass wir jetzt was essen gehen, aber dieser Impuls, dass wir das jetzt aufnehmen, der ist eigentlich schon weitgehend vorbereitet und dann gibt es einen relativ engen Bereich, aus dem wir noch bewusst auswählen. Und selbst dann ist es teilweise so, dass wir davor stehen und wissen, was ist die gesunde Alternative, was sollten wir jetzt vielleicht essen und dann entscheiden wir uns impulsiv, aber für etwas, was uns besser schmeckt, was vielleicht kaloriendichter ist oder uns verspricht, dass wir uns danach irgendwie besser fühlen, lieber das Dessert nehmen als den Salat. Ich glaube, das ist halt einfach was, wo wir auch sehen, was so die Grenzen unserer willentlichen Verhaltenssteuerung sind. Ja? Also wir können natürlich versuchen, möglichst viel irgendwie bewusst zu steuern, aber alles, was unbewusst und unterbewusst ist, das ist irgendwie auch so dieser mysteriöse Faktor, der uns in gewisser Weise auch unvorhersagbarer macht für andere, weil wir das gar nicht so richtig beschreiben können, warum wir uns da anders verhalten. Und gleichzeitig ist es aber was unser Verhalten eigentlich sehr, sehr zuverlässig in eine Richtung zieht. Ja, also wir haben gewisse habituelle Verhaltensweisen, die darüber geprägt werden, ne, unsere Ernährung. Wir können uns da Ziele setzen, dass wir uns anders ernähren, aber es ist gar nicht so einfach, das umzusetzen. Und ich glaube, der Vagusnerv bedient da so mehrere Schienen, was jetzt so Verdauung angeht, aber auch alternative Verfahren, Meditation, dass das alles über den Vagusnerv passieren soll und insgesamt, dass so viele Funktionen auch mit dem Vagusnerv in Verbindung gesetzt werden, so viele Erkrankungen, wenn ich das teilweise auch lese, was es da so an Artikeln dazu gibt, wird im Prinzip sehr viel mit dem Vagusnerv in Verbindung gesetzt und auch Studien werden aktuell zu allen möglichen Störungen durchgeführt. Das heißt, es gibt da auch eine große Hoffnung, dass wir vielleicht mit Methoden, um die Funktion des Vagusnervs zu beeinflussen in Zukunft, auch weitere Erkrankungen besser behandeln können.
Aber es ist nicht so, dass ich mich, ich sag mal, so verlegen habe, dass ich den irgendwie einquetsche oder und dadurch irgendeine Funktionsstörung habe, oder?
Also das ist zumindest jetzt nichts, was man in einem seriösen Lehrbuch finden würde.
Okay.
Es ist schwer vorstellbar insofern, dass es halt auch nicht unbedingt die Fasern sind, die jetzt uns irgendwie einen Schmerzreiz weiterleiten würden.
Aber wenn Sie jetzt auch schon so sagen, dass er so wichtig für unseren Körper ist, was man ja nicht vergessen darf, es gibt ja immer noch, Sie haben es auch gesagt, Hormone, Enzyme, Synapsen, Rezeptoren, die da eine Rolle spielen. Also einmal nochmal so den Stellenwert von diesem Nerv im Vergleich zu all den anderen Dingen, die wir im Körper haben. Also wie wichtig ist er dann oder ist es einfach nur das Zusammenspiel, um das nochmal so als Wertschätzung zum Nerv eine Einordnung zu geben?
Also der Vagusnerv ist schon eine wichtige Datenautobahn, um unser Verhalten möglichst gut zu steuern. Auch so, dass wir es nicht unbedingt merken, dass es in die richtigen Bahnen geleitet wird. Und es ist auch insofern wichtig, dass wir wissen, zum Beispiel die Effekte vom Mikrobiom, die sind auch abhängig davon, dass diese Signalübertragung über den Vagusnerv überhaupt funktioniert. Ne? Wenn man da den Vagusnerv durchtrennen würde, dann würde das Mikrobiom kaum noch eine Auswirkung auf unser Verhalten haben. Gleiches gilt auch für Hormone, dass die sogar teilweise über den Vagusnerv wirken, weil die auch da die Signalübertragung beeinflussen können. Auf der einen Seite wissen wir, dass ganz viele körpereigene Funktionen darüber auch gesteuert werden, auch das Verhalten. Und trotzdem bei den Patienten, wo man den Vagusnerv durchtrennt hat, würde man sie jetzt nicht von außen erkennen, als dass sie diese Datenübertragung nicht haben. Es gibt da trotzdem Hinweise darauf, dass das Verhalten auf längere Sicht gestört ist und dass wahrscheinlich einfach der Vagusnerv eine wichtige Funktion bei der Gesunderhaltung spielt und dass wir das gegebenenfalls auch aktivieren können. Und wenn er nicht vorhanden ist, dann steigt vermutlich das Risiko dafür, dass der Körper häufiger in einen Zustand kommt, der nicht gesund ist. Und das kann sich dann langfristig auch negativ auf unsere eigene Gesundheit und das Gesundheitsverhalten auswirken. Das heißt, man muss so ein bisschen trennen, was so die akute Funktion ist und die langfristige Funktion. Ich denke, er spielt eine wesentliche Rolle bei der Gesunderhaltung des Körpers, darüber, dass er in den Momenten eigentlich versucht, dass wir Verhalten wählen, was gut für uns ist. Ja, und darüber wird, glaube ich, ein Gutteil auch der Rolle dann vermittelt.
Also er ist wichtig und ich würde sagen, wenn etwas wichtig ist, dann sollte ich etwas pflegen und vielleicht auch gewisse Übungen machen. Also gibt es etwas, wo Sie sagen, das ist wirklich eine gute Übung, um diese Datenautobahn zu pflegen? Was ist völliger Quatsch? Also ich habe ja einiges gelesen von Selbstmassage, Kopfdrehen, Augenbrauen hochheben, Gurgeln etc. pp.
Also das habe ich auch alles sehr interessiert gelesen, was es da so gibt. Es gibt jetzt keine Hinweise darauf, dass man den Vagusnerv trainieren kann.
Okay.
Ja, also vielleicht kann man ihn akut stimulieren. Wir wissen, dass man mit der Atmung das auch beeinflussen kann, die Signalübertragung. Aber das heißt jetzt nicht, dass man ihn irgendwie ja, wie ein Muskel durch gezielte Anregung oder sowas besser in Schwung bringen kann. Da gibt es eigentlich keine Hinweise darauf. Es gibt natürlich Ideen dazu, dass zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendwie Übergewicht oder Adipositas uns als so ein Fall anschauen, wo wir über einen längeren Zeitraum nicht nur auf die körpereigenen Signale auch achten, was so die Sättigung angeht, dass es irgendwann den Punkt gibt, wo das nicht mehr funktioniert. dass das vielleicht auch zu einer Schädigung in diesem körpereigenen Regulationssystem führen kann, was nicht so einfach wiederherzustellen ist. Aber wir wissen nicht, ob dieser Nerv jetzt da wirklich auch nachhaltig geschädigt ist. Und es gibt bisher leider auch keine Hinweise dazu, dass man ihn zum Beispiel durch kaltes Wasser oder sowas dann auch verbessern kann in der Funktion nachhaltig.
Ja, also ich höre jetzt daraus, wenn man den natürlichen Impuls ignoriert, also den Nerv zu ignorieren, ist jetzt keine gute Idee, weil er irgendwann sagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf dich. So habe ich das jetzt übersetzt mal verstanden, oder?
Ja.
Okay. Aber ansonsten höre ich jetzt auch daraus, dass diese ganzen Vagusnervübungen wissenschaftlich erstmal nicht belegt sind.
Es ist teilweise vorstellbar, dass sie den Vagusnerv akut aktivieren, ne? Und darüber auch vielleicht Effekte auf die Herzrate, die Herzratenvariabilität erzeugen. Ich glaube, die andere Frage ist, verbessert das jetzt nachhaltig die Funktion des Vagusnervs? Da gibt es halt keine Hinweise darauf, dass wir den trainieren können oder besser pflegen können.
Okay.
Da muss man, glaube ich, vorsichtig sein. Und wir wissen halt auch häufig nicht genau, wie der Vagusnerv jetzt beeinflusst wird durch solche Verfahren, einfach weil wir es nicht messen können direkt.
Gut. Dr. Nils Krömer, ich danke Ihnen für die Aufklärung zum Vagusnerv.
Sehr gerne.